und hallo. Hier ist eine neue Podcast-Folge aus der kleinen Prüfungsserie. Da geht es also um die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung und ich habe eine kleine Not-to-do-Liste zusammengestellt. Insgesamt 12 Punkte und es gibt so eine Art Countdown von 12 aufwärts. Die Not-to-dos werden sozusagen schlimmer. Bitte machen Sie diese Sachen nicht in einer mündlichen Prüfung. Das heißt jetzt nicht, dass wenn Sie irgendwas davon machen, aus Versehen, Sie sofort durchgefallen sind. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber manches ist schlimm genug, um in die Nähe zu kommen. Und auf jeden Fall werden Sie von mir irritierte Nachfragen kriegen oder auch mal so ein Gesicht nach dem Motto, ist das Ihr Ernst? Los geht's mit Platz... Ach so, das sollte ich vorher noch sagen. Da, wo es um konkrete Fehler geht, da werde ich eine Alternative anbieten, damit Sie nicht nur sehen, wie es nicht geht, sondern auch Ideen haben, wie es besser gehen könnte. Aber manchmal ist es einfach auch nur so, machen Sie das bitte nicht. Machen Sie es einfach nicht. Die Not-to-do-Liste. Eine von vielen. Es geht los mit Platz 12 auf unserer Not-to-do-Liste. Platz 12 heißt unfaire Fragen. Bitte gehen Sie nicht in der Prüfung mit meinen Fragen, nur weil Sie was nicht wissen oder nicht so gut beantworten können, so um, als seien die Fragen unfair. Das sorgt für schlechte Stimmung und auch für eine schlechte oder wirkt wie eine sehr schlechte Haltung bei Ihnen, wenn Sie einfach immer dann, wenn Sie was nicht wissen, sagen, ja, die Frage war ja auch doof gestellt oder das war ja unfair, das kann man ja nicht wissen. Das ist keine hilfreiche Einstellung. Im Zweifel kriegen wir dann alle schlechte Laune und selbst wenn Sie das Gefühl haben, dann ist es immer noch besser, das nach der Prüfung anzusprechen, wenn wir Ihnen Ihr Ergebnis sagen, dann können Sie immer noch sagen, ja, da waren 2, 3 Fragen, die ich nicht richtig verstanden habe oder die ich, wo ich die Fragestellung als unfair empfunden habe. Denn dann habe ich auch die Ruhe und kann darauf reagieren und kann fragen, was meinten Sie denn oder wie hätte ich das anders formulieren können. Dann kann man das sinnvoll besprechen. In der Prüfung ist es Quatsch. Da verliert man Zeit und alle kriegen schlechte Laune. Platz 11 auf unserer Not-to-do-Liste. Das kam nicht dran. Ich habe die Vorlesung gehalten, ich war da. Ich erinnere mich, was dran gekommen ist. Wenn ich nach etwas frage, dann kam das in der Vorlesung dran. Das heißt, auch da, selbst wenn Sie während der Prüfung denken, kam das wirklich dran, ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, dann speichern Sie das ab für später, sprechen Sie mich dann gern nochmal an, nach dem Motto, Frau Weidecker, sind Sie sicher, dass wir das gemacht haben? Dann können wir immer noch drüber lachen, aber bitte nicht während der Prüfung, denn es ist wahrscheinlich deplatziert und es kostet Zeit und bringt die Prüfung nicht voran. Platz 10 auf der Not-to-do-Liste. Die Matrix ist bijektiv, deswegen kann ich sie invertieren. Das Stichwort hier ist Verwechslung von Objektkategorien. Für Matrizen haben wir nicht definiert, was es heißt, bijektiv zu sein. Zu sagen, eine Matrix ist bijektiv, ist deswegen sinnlos. Genauso, der Vektor ist invertierbar. Was ist damit gemeint? Er hat ein additives Inverses im Sinne der Vektorenaddition. Ja, okay, dann ist diese sehr verkürzte Sprechweise immer noch missverständlich. Was haben wir noch alles Schönes gehabt? Die Dimension ist diagonalisierbar. Also lauter so Quatsch. Not to do, ganz klar, not to do. Das war Platz 10. Platz 9. Wenn Sie ein lineares Gleichungssystem bekommen, egal ob in Gleichungsform oder schon in Matrixform, und wenn ich Sie dann darum bitte, das mit dem Gauss-Verfahren zu lösen, dann ist es eine blöde Idee zu sagen, ich möchte es aber gerne machen wie in der Schule. Denn es gibt einen Grund, warum ich Sie gebeten habe, das mit einer gewissen Methode zu machen. Ich möchte gucken, ob Sie das können und ob Sie das erklären können. Generell, wenn ich Sie darum bitte, etwas auf eine gewisse Art und Weise zu machen, dann ist in Ordnung nachzufragen, ob mir die Methode wichtig ist oder ob es auch okay wäre, das anders zu machen. Das dürfen Sie, aber bitte rechnen Sie damit, dass ich sage, nö, es gibt einen Grund, warum ich das so gefragt habe, bitte machen Sie es so. Manchmal sage ich auch, nee, die Methode ist mir egal, Sie dürfen das auch gerne anders machen. Generell ist es so, ach nein, der Punkt kommt gleich nochmal, haha, ich muss es hier gar nicht sagen, es gibt den Punkt gleich. Das war Platz 9. Platz 8, not to do, schweigen ohne Reaktion, warten und hoffen, dass ein Wunder passiert. Ist auch keine so gute Idee. Wenn Sie was nicht wissen, können Sie einfach sagen, weiß ich nicht oder fällt mir gerade nicht ein oder können Sie die Frage nochmal wiederholen. Was auch okay ist, ist zu sagen, oh Moment, darüber muss ich kurz nachdenken. Dann nachdenken und dann weiß ich, dass ich Sie so nach einer Minute, wenn Sie nichts gesagt haben, einfach mal frage, denken Sie noch oder planen Sie Ihren Urlaub oder was ist gerade passiert? Einfach nur zu schweigen kann dazu führen, dass ich sehr irritiert werde, weil ich nicht weiß, ob es Ihnen vielleicht nicht gut geht, oder irgendeine Form von Blackout da ist oder ob sie einfach hoffen, dass ich noch was sage. Kurzer Kommentar und dann ist die Lage klar. Not-to-do Nummer 7, das ist das Gegenteil. Rumlabern, die ganze Zeit irgendwas reden. Hauptsache, es hat irgendwas mit der Vorlesung zu tun. Bloß keine Pause machen. Ich könnte ja sonst auf die Idee kommen, noch eine Frage zu stellen. Oh, auch keine gute Idee. Und es wird umso schlimmer, je mehr man ausschweifend rumargumentiert, nicht auf den Punkt kommt, nicht mit den Definitionen arbeitet, sondern mit irgendwelchen vagen Beschreibungen. Das fängt innerhalb kürzester Zeit an zu nerven. Und man verliert dann sehr viel Zeit, denn wenn ich noch zu Wort komme, versuche ich natürlich, konkretere Antworten zu kriegen. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich die ganze Zeit mit Nachfragen beschäftigt. Wir kommen nicht durch genügend Themen und Sie haben dann keine Chance, die Prüfung zu bestehen. Das war Not-to-do Nummer 7. Not-to-do Nummer 6. Ach, Rechenfehler sind doch nicht schlimm. Doch, je nachdem, was da gerechnet wird, können Rechenfehler darüber entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht, ob eine Statistik stimmt oder nicht, ob Berechnungen wie irgendwas gebaut werden soll, ob das dann sicher ist, was man da baut oder nicht. Rechnen sollte man schon können. Und ich erwarte nicht, dass Sie in der Prüfung unter Stress immer alles sofort perfekt können. Es ist völlig okay, wenn mal ein Vorzeichen nicht stimmt, dann zeigen wir halt da drauf und sagen, bitte da nochmal überprüfen. Aber wenn Sie einfach gar nicht rechnen können, wenn nichts funktioniert, keine Matrixmultiplikation, keine Determinante, kein gar nichts, dann kann das zum Scheitern der Prüfung führen. Denn es ist ein Mathestudium, klar muss man rechnen können. Der Witz ist zwar auch zu lernen, wie man argumentiert und wie man deshalb ganz oft komplizierte Rechnungen vermeiden kann oder vereinfachen kann, aber trotzdem muss man rechnen können, denn es gibt ganz viele Probleme, die am Ende doch auf konkrete Rechnungen hinauslaufen. Und selbst wenn sie dann besonders clever sind und besonders zeitsparend, ist es am Ende immer noch eine Rechnung. Sie müssen das können, ganz einfach. Gerade wenn Sie Lehrer oder Lehrerin werden wollen, Sie möchten dann später auch nicht an der Tafel sich ständig verrechnen. Es sei denn, das ist irgendwie Ihr Ding und Sie finden das lustig und Sie kriegen dafür die Sympathie der Klasse, kann auch passieren. Aber sich ständig zu verrechnen und das einfach nicht zu beherrschen, diese Techniken, das wird Ihnen als Inkompetenz ausgelegt werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Sie gut rechnen können. Das heißt also, dass die Haltung, wenn ich mich unter Nervosität mal verrechne, dann falle ich deswegen nicht gleich durch. Das heißt, dass diese Haltung in Ordnung ist. Die Haltung, rechnen muss man nicht können, ist nicht in Ordnung. Und zu denken, dass Sie in der Prüfung nicht rechnen müssen, ist auch ein Fehlschluss. Das war Not-to-do Nummer 6. Jetzt kommt, das ist eins meiner Lieblings-Not-to-dos, Nummer 5. Das habe ich doch so gemeint. Oh, bitte machen Sie das nicht. Wenn es im Ausnahmefall mal stimmt, dass ich Sie wirklich missverstanden habe, okay, dann lachen wir darüber und die Prüfung geht weiter. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn Leute nicht auf den Punkt kommen, wenn ich dann nachfrage und wenn dann nach dreimal Nachfragen es immer noch nicht kommt und ich dann sage, so und so und so wäre es richtig gewesen und dann kommt, das habe ich doch gemeint, die ganze Zeit. Nein, bitte antworten Sie klar und selbst wenn Sie manchmal denken, das habe ich doch so gemeint, dann sagen Sie mir das hinterher. Sagen Sie hinterher, wir haben uns ganz oft missverstanden, ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, ich habe das Richtige gemeint und konnte es nur nicht so richtig ausdrücken. Es kommt bei so einer Prüfung eben darauf an, dass man das ausdrücken kann, was man meint. Mathematik hat auch was mit klarer Kommunikation zu tun. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Gedanken klar zu formulieren, dann müssen Sie das üben. Und in der Prüfung wird das mit abgeprüft, ob Sie dazu in der Lage sind. Not-to-do Nummer 5. Jetzt kommt Not-to-do Nummer 4. Genau, das war das, wo ich mich vorhin kurz selbst verwirrt habe, weil ich vergessen hatte, dass es ein separater Punkt ist. Not-to-do Nummer 4 ist, ich mache das irgendwie, habe ich auf Wikipedia gelesen, habe ich in einem YouTube-Video gesehen, habe ich in einem anderen Vorlesungsskript gesehen. Ich mache das jetzt so, ich kann das besser, das ist eine Methode, die ich verstehe. Naja, wenn wir das in der Vorlesung nicht gemacht haben, dann haben Sie streng genommen keine mathematische Begründung dafür, dass das, was Sie machen, funktioniert. Sie können natürlich jetzt in der Prüfung sagen, ich beweise hier erstmal, warum das funktioniert und dann löse ich dieses Problem. Damit, dann ist die Prüfung aber leider vorbei und wir haben wahrscheinlich nicht über besonders viel aus der Vorlesung geredet. Das heißt, damit fällt man garantiert durch. Selbst wenn ich die Originalität zu schätzen weiß, selbst wenn Sie tolle Tricks haben, wo ich denke, wow, ist ja super, muss ich in der nächsten Vorlesung auch machen, dann kommt man aber damit nicht durch die Prüfung. Denn in der Prüfung geht es nicht darum, können Sie diese und jene Tricks, die Sie aus YouTube-Videos gelernt haben, sondern es geht darum, beherrschen Sie den Stoff dieser Vorlesung, der Vorlesung, über die hier geprüft wird. Und das bedeutet, dass es zwar für Sie selber, für Ihre mathematische Allgemeinbildung und für andere Vorlesungen total hilfreich sein kann, anderes Material anzuschauen und sich noch mehr Techniken anzueignen, da würde ich Sie immer nur ermutigen, das zu machen, aber das anstatt einer Prüfungsvorbereitung mit dieser Vorlesung zu machen, das ist keine gute Idee. Heißt also, mit Rückbezug auf Note Nummer 9, zu sagen, ich mache immer alles mit einer anderen Methode oder so wie in der Schule, ist keine gute Idee, jedenfalls nicht, wenn ich explizit nach was anderem frage. Und ständig Methoden zu verwenden, die nicht in der Vorlesung vorkamen, ist auch keine gute Idee, egal wie fortgeschritten die sind. Wenn da Wörter vorkommen, Dinge vorkommen, die wir nicht in der Vorlesung definiert haben, dann wird es schwierig. Das war Not-to-do Nummer 4. Oh, wir nähern uns den Top 3. Not-to-do Nummer 3. Rumgeschwafel mit dem Wort Dimension, was keinen Sinn ergibt. Passiert gerne, weil das Wort Dimension in der Alltagssprache von vielen Leuten auf eine komplett blöde, unsinnige Weise benutzt wird. Es tut mir leid. Ganz viele Menschen machen es, sogar verhältnismäßig kluge Menschen. Ich weiß nicht warum, die benutzen dieses Wort, ohne zu verstehen, was es bedeutet. Das heißt, da kommen dann manchmal so Sachen wie, ja, dieser Vektorraum, der kommt aus der fünften Dimension. Was soll denn das heißen? Dieser Vektor ist vierdimensional. Es gibt gar keine vierte Dimension. Naja, hier, also das ist ja ganz klar dreidimensional und deswegen muss das dann da drin liegen, denn das hat ja auch drei Einträge. Nein. Nein, nein, nein. Dimension ist ein ganz klar definierter mathematischer Begriff. Bitte verwenden Sie ihn so. Dass einem manchmal was rausrutscht, was nicht ganz richtig ist, das kann passieren, gerade wenn man nervös ist. Dann frage ich nochmal nach und dann würde ich Sie bitten, nochmal kurz nachzudenken. Was war die ordentliche Definition? Kann ich das nochmal sauber formulieren? Not-to-do Nummer 2. Beim Thema Vektorräume und Vektoren mit Pfeilen zu argumentieren. Das ist ein ziemlich krasses Not-to-do. Wenn ich Sie frage, was ist ein Vektor, dann erwarte ich nicht die Antwort, ja, ist so ein Pfeil. Nein, wenn ich Sie frage, was ein Vektorraum ist, dann erwarte ich auch nicht, ja, es ist halt eine Menge von Vektoren, das sind so Pfeile. Nein, ein Vektorraum ist ein mathematisches Objekt, definiert über einen Körper. Dieses Objekt muss bezüglich einer Verknüpfung, die wir Addition nennen, eine abelsche Gruppe sein. Und dann muss es noch eine Verknüpfung geben, die wir Skalarmultiplikation nennen, mit gewissen Rechenregeln. Und das ist eine Verknüpfung, in Anführungsstrichen, da werden nämlich von links Körperelemente mit Vektoren multipliziert und da muss wieder ein Vektor rauskommen und es gibt gewisse Rechenregeln. Das ist eine knappe umgangssprachliche Formulierung dafür, was ein Vektorraum ist. Dann könnte ich noch nachfragen, aber in der Prüfung werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Der Punkt ist, dass auch hier wieder wichtig ist zu wissen, was ist die Definition. Dass es eine Veranschaulichung mit Pfeilen gibt und dass die auch manchmal sinnvoll ist, das steht auf einem anderen Blatt. Und jetzt kommt Not-to-do Nummer 1. Und das kommt aus langjähriger, leidvoller Erfahrung. Not-to-do Nummer 1 bei der Frage, was der Rang einer Matrix ist. Ja, das ist die Anzahl der linearunabhängigen Zeilen. Nein, 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 nein. Es wird auch nicht besser, wenn man Spalten sagt statt Zeilen. Nein, einfach nein, 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 nein. Wir haben keine linearunabhängigen Zeilen, das ist nicht definiert. Und die Anzahl ist ja auch nicht klar, denn meint man dann nur die paarweise verschiedenen oder was ist da überhaupt gemeint? Nein, es ist einfach in jeder Hinsicht völlig unklar, was das bedeuten soll. Bitte merken Sie sich die Definition für den Rang einer Matrix, die wir in der Vorlesung besprochen haben. Es gibt immer noch haufenweise verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken und sprachlich zu formulieren. Da sind Sie völlig frei, aber es muss korrekt sein. Bitte nicht irgendeinen halbgaren Quatsch sich merken. Und ich habe das auf Platz 1 gesetzt, weil das ein Thema ist, was schon ein, zwei Mal bei der linearen Algebra dafür gesorgt hat, dass ich viele Leute in der Prüfung wie ein Auto angeguckt habe und mir dachte, woher kommt das? Das ist doch nicht von mir, das habe ich doch nie gesagt. Das war die Not-to-do-Liste zur mündlichen Prüfung. Und wenn mir noch mehr einfallen, also so richtige Klopper, dann werde ich Sie das wissen lassen, dann kommt noch eine Liste. Aber erstmal waren das die Sachen, die mir und anderen eingefallen sind, die wir besonders oft hören oder mitkriegen in der mündlichen Prüfung und die besonders schlimm sind. Bitte, bitte machen Sie nichts davon. In diesem Sinne weiter alles Gute bei der Prüfungsvorbereitung. Fragen Sie mich auch gerne, wie es anders und besser geht, wenn Sie sich nicht sicher sind. Denn das ist überhaupt kein Problem, dass wir dann darüber nochmal reden. Also, bis zur nächsten Folge.